Ja, schönen guten Morgen. Die Technik funktioniert offensichtlich. Vielleicht auch ganz kurz, weil ich als Meteorologe angekündigt bin im Programm. Ich bin Diplom-Geophysiker von der Ausbildung her, arbeite aber jetzt schon seit 25 Jahren ungefähr als Journalist. Wer hat denn am Dienstag die Anstalt gesehen?
Noch nicht.
Ah, ja, war gut, ne? Also ich glaube so, oder als auch kriege ich das nicht hin, aber die haben das so klasse erklärt, die wesentlichen Sachen. Ein oder zwei Grafiken könnten Sie wieder erkennen. Also ich war wirklich sehr angetan. Ja, Klimakrise und Konzernmacht. Ich werde ein bisschen was zum Problem erzählen, zu den Folgen, was der Klimawandel eigentlich bedeutet, zu den Ursachen. Dann kommen wir zu den Gegnern, zu den Bremsern, also zu den Konzernen bzw. ihren Lobbyorganisationen und dann zum Abschluss ein kleiner Ausblick, mehr so kurze Thesen und die Hoffnung auf Diskussion mit euch über was macht man denn jetzt eigentlich mit den Krams. Das Problem. Es wird wärmer und wärmer. Wir sehen hier Daten von, habt ihr auch Hall oder habt ihr wirklich Hall?
Ja, weiß ich.
Besser? Besser, ja. So ist das besser, glaube ich. Das sind die Daten vom britischen Wetterdienst, vom Hadley Center. Man stellt immer... Man stellt das immer nicht als absolute Temperatur dar, sondern als Abweichung von einem Mittelwert. Das ist unterschiedlich. In diesem Jahr ist das, sind das die Jahre 61 bis 1990. Das ist immer eine 30-Jahres-Periode, an der man das misst. Diese Abweichung vom Mittelwert oder Anomalien nimmt man deshalb, weil es einfach deutlich einfacher zu messen ist. Das ist ein bisschen so, als wenn man eine Treppe vermisst. Wenn Sie jede einzelne Stufe von unten hoch immer messen würden, haben Sie einen ziemlich großen, vor allem weiter oben, einen ziemlich großen Messfehler. Und so ein bisschen so ähnlich ist es mit den Temperaturdaten auch. Wenn man die Entwicklung wissen will, dann guckt man eher nach den Abweichungen vom Mittelwert an der jeweiligen Station. Und das ist auch über sehr große Entfernungen hin, ist das sehr ähnlich. Wenn Temperatur eigentlich eine lokale Geschichte ist, die wirklich in einem Kilometerabstand sehr variieren kann, sind aber die Abweichungen, also wenn es allgemein wärmer wird, wird das Klima, das wird in Köln genauso hoch sein, groß sein, die Abweichung wie 200, 300 Kilometer weiter nach Westen oder nach Osten. Deshalb immer diese Anomaliedarstellung. Und welche Jahresperiode man, 30-Jahresperiode man jeweils als Maßstab nimmt, ist relativ egal dabei, weil es geht um die Veränderung. Aber das Eigentliche, worum es heute hier gehen soll, das ist dieser starke Anstieg, der insbesondere in den 70er Jahren eingesetzt hat. Und wenn man mal guckt, das hier die Zeit 1850 bis 1900, wenn man das als Maßstab vorindustrielle Periode nimmt, auf die sich die ganzen Temperaturangaben immer beziehen, wenn es heißt, es soll nicht 2 Grad oder nicht 1,5 Grad wärmer werden, heißt es immer wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Das ist ungefähr dieser Temperaturbereich und da sieht man, wir sind da schon 1 Grad höher. Also zum 1,5 Grad Ziel ist es wirklich nicht mehr weit. Das wurde eingangs schon erwähnt, da kann sich wahrscheinlich jeder daran erinnern. Es ist jetzt die Temperatur in Deutschland über das ganze Jahr gemessen und über das ganze Gebiet und das letzte Jahr hier ist uns noch in lebhafter Erinnerung, das war das Wärmste, was wir je hatten, seit es Aufzeichnungen gibt. Und es war natürlich auch besonders trocken. So, die Übeltäter, die Treibhausgase, das sind verschiedene. Methan und unter anderem Lachgas kommt vor allen Dingen aus der Landwirtschaft, wenn Stickstoffdünger unsachgemäß umgegangen wird, und Kohlendioxid. Das macht weltweit 65% des Problems aus. In Deutschland sind es fast 90%. deshalb geht es im Vorhinein nur noch um das Kohlendioxid. Kohlendioxid ist, hat zusätzlich das Problem, dass rund 50% Emission, unserer Emission für mehrere Jahrtausende in der Atmosphäre bleiben werden. Das Methan relativ schnell verschwindet. Also CO2 ist wirklich das ganz große Problem. Und es steigt. Es steigt fürchterlich. Was wir hier oben sehen, das sind die direkten Messungen, die es seit Ende der 40er Jahre gibt auf Hawaii. Relativ hoch, 2000 Meter Höhe, glaube ich, wird da gemessen. Das ist so fernab von allen industriellen Quellen, dass das ziemlich repräsentativ für die ganze Atmosphäre ist. Deshalb sieht man immer wieder diese Kurve. Und richtig erschreckend wird es, wenn man das im Vergleich zu den letzten 1000 Jahren nimmt. Die Daten hier, die Vorstellung, wie das in der Vergangenheit ausgesehen hat, haben wir aus kleinen Einschlüssen im Eis auf Grönland oder in der Antarktis. Und da sehen wir, dass bevor es mit der Industrialisierung losging, ist die Konzentration der CO2 in der Atmosphäre bei rund 280 ppm, also Millionenvolumenanteile gewesen, beziehungsweise nicht Volumenanteile, sondern 280 Moleküle Kohlendioxid auf einem Millionen Luftmoleküle, so heißt es ganz genau.
Entschuldigung.
Ja, ich bin ein bisschen verschmutzt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. So, und wir wissen inzwischen auch, dass das nicht nur die letzten 1000 Jahre, sondern wirklich viele hunderttausend Jahre nicht höher als 280 ppm oder nicht viel höher als 280 ppm gewesen ist. Während der Eiszeiten, in der großen Vereisung, ist es noch niedriger gewesen, aber in den Warmzeiten ist es auch eigentlich nie groß darüber gekommen. Und jetzt ist da es der Punkt. Und was wirklich erschreckend ist, ist der starke Anstieg hier. Und es geht immer weiter. Was man jetzt da nicht sieht, ist, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren den stärksten Anstieg der Konzentration gehabt haben, seitdem es Messungen gibt. Also es wird seit 30 Jahren über Klimaschutz verhandelt, aber tatsächlich wird das Problem immer größer und größer. Und das ist die Ursache. Das sind die Emissionen aus der Verwendung fossiler Brennstoffe. Das sind so schlappe 36, 37 Milliarden Tonnen pro Jahr. Da kommen noch ein paar Milliarden Tonnen aus Zementproduktion und ein paar anderen industriellen Prozessen hinzu und nochmal so 3, 4 bis 5 Milliarden aus der Entwaldung, zum Beispiel dadurch, dass der Amazonas abgebrannt wird. Aber das ist nicht nur Amazonas. Sodass wir insgesamt so bei 40, 41 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen im Jahr sind im Augenblick. Wir hatten für ein paar Jahre sah es eigentlich relativ gut aus, weil zum ersten Mal in Nicht-Krisenzeiten tatsächlich die Emissionen nicht weiter gewachsen sind. Was man hier nicht sieht, sie sind sogar zeitweise ein bisschen zurückgegangen. Aber seit 2017 geht es wieder stark aufwärts. Und hier ist eine sehr unübersichtliche Grafik, wohin uns das denn alles so führen kann. Man kann mit den Kohlendioxidkonzentrationen kann man sich Szenarien durchrechnen oder mit den Emissionen, also man nimmt ökonomische Modelle normalerweise, die geben dann die Emissionen und die Emissionen gibt man wieder in Klimamodelle ein, die heute inzwischen ziemlich ausgefeilt sind, es sind mehr. Da wird nicht nur die Atmosphäre modelliert, sondern auch die Ozeane mit, teilweise die Biosphäre mit. So, und damit können wir dann ausrechnen, was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher und einfach überhaupt gar keinen Klimaschutz betreiben. Dann kann uns das in Bereiche von 5 bis 6 Grad globaler Erwärmung führen. Wenn wir so ein bisschen Klimaschutz machen, wird es weniger. Wenn wir das machen, was bisher versprochen worden ist, dass wir diese Linie im Rahmen des Pariser Abkommens dann landen wir bei 3 Grad, ein bisschen über 3 Grad wahrscheinlich. Und wenn wir hier unten hin wollen, was ja das erklärte Ziel ist, ist der Pariser Übereinkunft deutlich unter 2 Grad die globale Erwärmung zu halten, dann müssen die globalen Emissionen irgendwann ab 2060 oder so, 2070 auf Null runtergefahren sein. Aber was man hier dann auch sieht, wir kämen dann nur dahin, wenn danach im großen Maßstab Kohlendioxid der Atmosphäre entzogen wird. So, dann haben jetzt alle Fragezeichen im Gesicht. Ja. Logischerweise, das ist eine Option, da wird gerne drüber gesprochen. Manchmal das auch als Heilsversprechen hingestellt. Faktisch gibt es diese Technik nicht. Es gibt Pilotprojekte, man kann sich überlegen, man könnte dieses oder jenes machen, aber klar dabei ist, es wird erheblichen Energieaufwand bedeuten und damit auch einen erheblichen finanziellen Aufwand. Und wie das gemacht werden soll, wer das alles bezahlt, das ist vollkommen offen. Also es ist eigentlich, wie soll man sagen, es ist keine ernstzunehmende Option. Es ist so ein bisschen so, wie hier in der Nachbarschaft des Ruhrgebiets, wisst ihr das wahrscheinlich, dass das ein bisschen weiter nördlich hier die Pumpen rund um die Uhr laufen müssen, damit Städte wie Bochum und so nicht absaufen. Und das ist, glaube ich, kostet so eine Größenordnung von 100 bis 200 Millionen jährlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Also die Ewigkeitskosten. Und da davon dann wahrscheinlich das Ganze nochmal mit 100 oder auch 1000 multiplizieren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es bedeuten würde, tatsächlich Kohlendioxid im großen Umfang aus der Atmosphäre zu entziehen. Soll heißen, wir müssen eigentlich viel früher, wir müssen hier irgendwo und in Deutschland sowieso noch früher auf Null runterkommen, wenn wir tatsächlich die globale Erwärmung noch irgendwie in den Griff kriegen. So, was bedeutet der Klimawandel? Was werden die Folgen sein? Hitzewelle wurde schon angesprochen. Was ganz eindeutig ist, je wärmer das wird, desto häufiger werden die extremen Ereignisse von Hitzewellen, von schweren Unwettern, von Orkanen und so weiter. Die Hurrikane und Taifune werden vielleicht nicht mehr werden, aber sie werden tatsächlich an Intensität zulegen, was man bereits sieht. Der letzte Hurrikan, ich habe den Namen schon wieder vergessen, war tatsächlich einer der schwersten, der jemals auf Land getroffen ist. Hitzewellen nehmen zu, das bedeutet dann wahrscheinlich vermehrt sowas wie 2003, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand erinnern kann, 2003 sind in Westeuropa tatsächlich 70.000 Menschen gestorben an Hitze. Nicht ganz so schnell. In einigen Regionen Afrikas und vor allen Dingen im Persischen Golf und Roten Meer werden die Temperaturen so hoch werden, dass man sich nicht mehr in ungekühlten Räumen in der Öffentlichkeit draußen aufhalten kann. Das können schon so Temperaturen um 40 Grad sein, wenn die Luftfeuchtigkeit entsprechend hoch ist. Dann ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichend zu transpirieren und sich abzukühlen. Das wird auf Dauer lebensgefährlich. Ich habe das tatsächlich mal in Hongkong mitbekommen, also da gibt es so, wie es bei uns hier im Winter die Kältehilfe gibt, gibt es da tatsächlich im Sommer Räume für Obdachlose, wo die sich abkühlen können. Weil es wirklich ziemlich gefährlich ist, sich die ganze Zeit nur draußen bei solchen Temperaturen aufzuhalten. Hongkong liegt auch am Wasser und da hat man immer die entsprechende Luftfeuchtigkeit. Aber eine der wesentlichen Punkte beim Klimawandel, über die vielleicht zu wenig gesprochen wird, denke ich, ist die Bedrohung der Welternährung. Wir haben heute schon 800 Millionen Menschen, die unterernährt sind. Es gibt so rund 150 Millionen, die wirklich akut vom Tod bedroht sind. Und das alles in einer Situation, wo wir eigentlich keinen Mangel haben. Sondern das Problem ist eher, dass die sich die Nahrungsmittel nicht leisten können. So, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es zur Verknappung kommt, weil zum Beispiel in Mittleren Westen in den USA eine größere Dürre auftritt, oder in Australien oder in Russland, ja, dann kann man davon ausgehen, dass die Lebensmittelpreise weltweit explodieren werden. Und das wird bedeuten, dass dass der Hunger extrem zunimmt. Hinzu kommen solche Sachen wie, dass durch das CO2 die Meere versauern werden, wenn die Konzentration weiter ansteigt. Ein Teil des CO2 wird in den Ozeanen gelöst. Das führt dort dazu, dass ab einem bestimmten Punkt so kalkbildende Organismen, kleines Plankton, was so Kalkskelette hat, nicht mehr leben kann, weil die sich auflösen und das wird die ganzen Nahrungsketten zusammenbrechen und das bedeutet, wird erhebliche Einbrüche in der Fischerei bedeuten und das, die Fischerei ist für die Menschheit bisher eine wesentliche Proteinquelle. So. Aber da ich Küstenbewohner bin, liegt mir nicht nur die Fischerei am Herzen, soll auch der Meeresspiegel meiner Meinung nach der Welternährung ein weiteres ganz großes Problem. Das ist, hier bekommt man, kann man das erkennen, den Küstenverlauf? Hier?
Ja.
Das ist die Nordsee und so, hier ist die Küste, was hier blau gezeichnet ist, ist das Land, was weniger als 2 Meter unter Meeresspiegel heute liegt. 2 Meter ist so ungefähr bis zum Ende des Jahrhunderts Worst-Case-Szenario, also das kann schlimmstenfalls passieren, wenn wir sofort alle Emissionen einstellen würden, würden wir wahrscheinlich immer noch 50 bis 60 Zentimeter bis zum Ende des Jahrhunderts bekommen. Der Meeresspiegel ist unglaublich träge, also das Eis, was dazu beiträgt, aber auch die Erwärmung des Wassers trägt auch zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Das ist eine träge Geschichte, das hat sich noch lange nicht darauf eingespielt, auf das, was in den letzten 100 Jahren an CO2 in die Atmosphäre gegeben hat. Ich gehe mal kurz zurück, hier unten habe ich das kurz aufgeschrieben, man kann schon inzwischen feststellen, dass sich tatsächlich der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt. Wir hatten im 20. Jahrhundert, die letzten 2000 Jahre ist der Meeresspiegel ziemlich konstant gewesen. Im letzten Jahrhundert hatten wir 20 Millimeter, also 2 Zentimeter Anstieg, also 2 Millimeter pro Jahr. In der Dekade 97 bis 2006 waren es schon 3 Millimeter pro Jahr Meeresspiegelanstieg. Und in der letzten Dekade, 2007 bis 2016, bereits 4,4 mm pro Jahr. Hochgerechnet auf 100 Jahre sind das 44 cm, aber es wird mit Sicherheit noch schneller gehen, der Meeresspiegelanstieg. Und hier ist nicht nur ein Problem, dass das Wasser einfach höher wird, das bedeutet unter anderem auch, dass die Sturmfluten deutlich gefährlicher werden, weil die Höhe der Wellen ist abhängig von der Tiefe des Wassers vor der Küste. Und wenn das Wasser tiefer wird, weil der Meeresspiegel steigt, können die Wellen höher werden. So, das heißt, die Sturmfluten werden gefährlicher, umso höher der Meeresspiegel steigt. Und das ist kein linearer Prozess, das wird, geht eher exponentiell. So, in Deutschland und in den Niederlanden haben wir noch die finanziellen Möglichkeiten, die Deiche aufzustocken. Und das, was aber ein sehr, sehr teurer Spaß wird. Aber die Ressourcen sind zumindest da. Andere Länder sind nicht so glücklich. Oder auch geografisch nicht so glücklich. Das hier ist Südchina. Hier ist Hongkong. Das ist das Perlflussdelta. Das ist eins der großen Powerhouses. Also eine der großen Maschinen der chinesischen Ökonomie. Hier wird ein erheblicher Teil des chinesischen Sozialprodukts erwirtschaftet. In dieser Region wohnen vielleicht so 150 Millionen Menschen. Und hier in den Gebieten, die tendenziell von Überflutung bedroht sind, werden es wahrscheinlich so 50 Millionen vielleicht sein. Vor allen Dingen sind hier auch zahlreiche Fabriken. Hier ist Guangdong, Kanton, Hier ist Macau. Oder nehmen wir den Süden Vietnams. Das ist das Mekong-Delta hier in der Ho Chi Minh-Stadt. Das ist eine sehr wichtige Reisanbauregion für die Region. Und man sieht schon, bei 2 Meter ist praktisch diese ganze Ecke von Überflutung bedroht. Und dort gibt es meines Wissens bisher so gut wie keine irgendwie Deiche oder Küstenschutzmaßnahmen. Und dazu muss man immer sagen, 2 Meter, das werden wir alle nicht mehr erleben. Aber unsere Enkel oder Urenkel werden es erleben. Vor allen Dingen ist 2 Meter aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das kann auf 10, 12, 15 Meter werden und dann ist hier wirklich Zappenduster. Hier kommt das Wasser übrigens hin, wenn das so 50 Meter höher wird, der Meeresspiegel. Auch das ist theoretisch möglich, aber das würde. Da muss man wirklich wahrscheinlich alles für verbrennen, was noch zu haben ist, an Erdöl und Kohle in der Erde, und das wäre auch noch 1500 Jahre hin. Aber dann würde tatsächlich wahr, womit der Spiegel mal getitelt hat vor 30 Jahren, glaube ich, so der Kölner Dom im Wasserberg, würde tatsächlich, das geht bis nach Köln hoch, aber irgendwo die Küste. Auch Berlin würde. Oder nehmen wir Bangladesch, auch eine vollkommen ungeschützte Küste noch, die auch sehr sturmflutgefährdet ist. Bei 1,5 Meter Meeresspiegelanstieg müssen 17 Millionen Menschen sich ein neues Zuhause suchen. 16% der Landesfläche Bangladesch würden in den Fluten versinken. Die Ursache. Wie schon gesagt, rund 40 Milliarden Tonnen Kohlendioxid werden jährlich in die Atmosphäre gepustet. Deutschlands Anteil liegt davon bei rund 800 Millionen Tonnen, beziehungsweise im Augenblick ist es tatsächlich mal wieder ein bisschen runtergegangen. Ups, das ist so schnell, sollte es nicht sein. Auf diesem Wert haben das mehr so 10 Jahre ungefähr verharrt. Wir haben wirklich Stagnation im Klimaschutz gehabt in Deutschland. Im Augenblick ist es ein bisschen runtergegangen, aber noch lange nicht in dem Tempo, in dem es gehen sollte. Und Emissionen tragen, unser Anteil an den Emissionen beträgt rund 2%. Und da hört man des Öfteren auch gerne mal von CDU-Politikern, von den Nazis sowieso, ja, Deutschlands Anteil ist ja so gering und so, was kann das denn schon machen? 2%, das können wir ausmachen. Aber unser Anteil an der Weltbevölkerung ist bloß 1,2%. So. Das heißt, wir verursachen mehr als der Weltdurchschnitt am Problem, und das schon sehr lange. Das schon sehr lange. Wenn man tatsächlich die akkumulierten Emissionen aufnimmt, dann ist Deutschland an 4. oder 5. Stelle. Aber auch bei den aktuellen Emissionen ist Deutschland noch ganz mit vorne. Das sind hier die obersten 6 der Klimasünder, so sozusagen. Da steht, wenn man erstmal auf die absoluten Zahlen guckt, China natürlich ganz oben, gefolgt von den USA. China hat diesen Platz jetzt ungefähr 10 oder 12 Jahre. Vorher ist es lange Zeit die USA gewesen. Indien ist ganz neu in diesem Ranking. Und Deutschland ist immer noch auf Platz 6. Das kleine Deutschland, das angeblich überhaupt nichts machen kann, sein 2%, ist einer der 6 größten Emittenten. Interessanter wird es, wenn man sich die Pro-Kopf-Emissionen anguckt, und dann sieht man, dass Deutschland noch weiter vorne liegt. Ja? Nur so Länder wie USA und Russland liegen davor und natürlich Katar und Saudi-Arabien, die aber insgesamt nicht so viele Emissionen haben. Aber die Länder, auf die gerne mit dem Finger gezeigt werden, nämlich China und Indien, haben immer noch sehr, besonders Indien, sehr bescheidene Verhältnisse. Pro-Kopf-Emissionen. Also, summa summarum, wir haben tatsächlich eine große Verantwortung. Nicht nur wegen der historischen Emissionen, sondern auch, was aktuell noch läuft. Gucken wir uns an, wo kommt das CO2 her? Und da wird es dann interessant, wenn man gucken will, was muss denn eigentlich jetzt gemacht werden? Da muss man natürlich erstmal überlegen, wo kommt das her, bei welchen Prozessen entsteht es. Der überwiegende Teil ist, wie man hier sieht, energiebedingte Emissionen. Dann gibt es noch so ein kleineren Teil Industrieprozesse, das ist vor allem die Zementproduktion. Dann sehen wir hier Mineralöle, das ist zu größtenteils der Verkehr, aber das sind auch Heizung, Erdgas, das sind Kraftwerke, aber auch das, was es an den Industriekraftwerken oder auch Erdgasverbrauch der Chemieindustrie zum Beispiel. Und der ganz große Batzen hier, Steinkohle und Braunkohle. Das ist relativ wichtig. Oder gucken wir uns das andersrum an. Die Industrie, hier inklusive des Stromverbrauchs in der Industrie und des Eigenverbrauchs der Kraftwerke, verursacht etwas über 40% der CO2-Emissionen. Verkehr, ganz überwiegend der Straßenverkehr ist das, 19%, Haushalte 15%, das ist Heizen und Strom. Und die Landwirtschaft, auf die auch gerne mit dem Finger gezeigt wird, ist 7%. Also auch nicht unwichtig, aber nicht das herausragende Problem, als dass es manchmal behandelt wird. Die Abhilfe, was müsste gemacht werden? Mal kurz zwischendurch, wenn es Fragen gibt, Unklarheiten oder so, bitte sofort reingrätschen, weil es ist relativ lang und das kann man sich vielleicht gar nicht ganz merken. Ja.
Bitte? Ist durchgängig von Treibhausgasen die Rede oder nur CO2 bei der letzten Statistik?
Nur CO2. Okay. Nur CO2. Wie ich eingangs gesagt hatte, CO2 ist das ganz große Problem. Insgesamt ist das so, in Deutschland hat knapp 900 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen und knapp 800 Millionen Tonnen davon sind CO2. Aber hier geht es nur um das CO2. Da war noch eine Frage, glaube ich, oder?
Ja. Wie stark ist der Flugverkehr da? Der Flugverkehr, wie stark ist der bei den 15% dabei? Welchen Anteil hat die Flugzeuge hier über Deutschland?
Das ist eine gute Frage.
Ja, Verkehr 19%.
Verkehr.
Der müsste eigentlich beim Verkehr mit drin sein. Das Problem ist immer ein bisschen, dass es in den internationalen Verhandlungen ist. Wenn es um die Treibhausgasemissionen der Länder geht, ist der Flugverkehr meistens außen vor. Flugverkehr und sogenannte Bunkertreibstoffe, also die Treibstoffe der Schiffe, sind praktisch nicht abgedeckt. Genauso auch wie die Emissionen des Militärs. Das ist nicht abgedeckt von den internationalen Verhandlungen. Deshalb taucht das auch nicht in allen Statistiken auf. Und tut mir leid, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das da jetzt mit drin ist. Aber von der Größenordnung her sind das so 1-2% in Deutschland ungefähr. Außerdem ist beim Flugverkehr auch immer noch das Problem, wie man das rechnet, weil es ist nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern Fliegen ist nochmal doppelt so schlimm ungefähr, weil wenn man in großen Höhen unterwegs ist, von 11.000 Meter ungefähr, das ist die Lage in der Atmosphäre, wo sich auch die Schleierwolken bilden oder die Kondensstreifen eben, die wirken dann genauso wie Schleierwolken, die sind durchlässig für die Sonnenstrahlung, Schirmarme, die infrarote Abstrahlung der Erdoberfläche ab und wirken damit praktisch wie Treibhausgas auch. Temporär, aber in der Summe durchaus von Bedeutung.
Frage.
Noch eine Frage.
Also mich würde schon zum Vergleich die Rolle des Methans interessieren. Ne? Das heißt ja immer, dass es so der größere Klimakiller ist, so 20 bis 30 Mal, glaube ich, so stark, ne? nach immer, wie auch immer das berechnet wird. Aber ich könnte mir denken, dass zum Beispiel in der Landwirtschaft aufgrund der Ausgasung der Kühe das Verhältnis da schon ganz anders aussieht.
Also fangen wir hintenrum an. Also die Kuhhaltung in Deutschland oder Rinderhaltung in Deutschland ist, glaube ich, nicht so das Problem. Da hat sich meines Wissens nicht so viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Das Problem wären eher Schweine, aber das ist kein Methanproblem. das ist ein anderes Problem. Ansonsten das Methan. Die Quellen des Methans können alte Deponien sein, wo man Vergärung oder Luftabschluss hat. Das hat man aber in Deutschland und auch in Europa inzwischen relativ gut im Griff. Es wird nichts mehr unbehandelt auf Deponien gebracht, was dort vergammeln könnte. Und die alten Deponien sollten eigentlich weiterhin abgedeckt sein und werden, wo, da wird das Gas gezielt entnommen. Andere Quellen für Methan sind tatsächlich schon in Ländern, wo es viele Rinder gibt, die Rinderhaltung, aber Lecks von Gasleitungen, Erdgas ist größtenteils Methan zum Beispiel, sind ein Problem. Und nicht zuletzt das Fracking. Also es gibt beim Methan, sagen wir so, bei der Methankonzentration in der Luft gab es eigentlich so Anfang des Jahrtausends so Entwarnung, weil es seit Ende der 90er Jahre war Stillstand, die ist gar nicht weiter gestiegen. Ab 2006, 2007 steigt die Methankonzentration in der Atmosphäre wieder und es deutet vieles darauf hin, dass es hauptsächlich aufgrund des massiven Frackings in den USA der Fall ist. Ob das abschließend gekillt ist, weiß ich nicht, weil es gibt diverse andere Kandidaten, unter anderem gehören dazu der Permafrostboden in der hohen Arktis oder auch der große Mengen von Methan, die unter Meeresboden, insbesondere auch im Polarmeer eingeschlossen sind. Dort gibt es Entgasung, es ist aber nicht so ganz klar, ob das neu ist. Das Problem ist, wir wissen, es gibt keine nicht so recht ausreichende Beobachtung über die Jahrzehnte. Man stellt jetzt fest, wir haben hier und da große Entgasungen aus dem Boden. Wir wissen aber nicht, ist das jetzt neu oder gab es das schon immer? Also da ist halt mehr Forschung. Und was die Wirksamkeit von Methan angeht, ist das, es stimmt, dass ein einzelnes Methanmolekül ist wirkt als Treibhausgas wesentlich stärker als CO2. Da kommt dieser Faktor 20 bis 30 hier, wobei man das über Lebenszeit auch mit der Lebenszeit sozusagen das mit einrechnen muss. Methan ist nicht so langlebig wie CO2. Das wird relativ schnell in der Atmosphäre abgebaut.
Ja, da möchte ich auch noch nach Lachgas fragen. Also es kommt ja auch aus der Landwirtschaft, oder nicht?
Lachgas. Es kommt unter anderem aus der Landwirtschaft, aber auch zum Beispiel aus der Nylonproduktion. Ich weiß nicht, ob in Deutschland noch Nylon hergestellt wird.
Ja, ich habe gerade gekaufte Socken mit, wie ist denn das Problem? Also ist die Landwirtschaft nicht doch ziemlich schädlich wegen dieser Lachgas- und Methanemissionen? Oder ist das nicht so wahnsinnig wirksam fürs Klima?
Das Lachgas, das ist tatsächlich auch, wenn man es auf der Molekül-zu-Molekül-Basis nimmt, sehr effektiv, wesentlich effektiver als CO2, aber die Mengen sind deutlich geringer. So. Und ja, das ist natürlich, wenn die Landwirtschaft auf ökologischen Landbau, auf den Verzicht von Kunstdünger umgestellt würde, hätten wir, wäre unser Lachgasproblem deutlich kleiner. So. Aber das ist in der Größenordnung, ich hatte gesagt, 7%, das bezog sich auf die CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft. Das ist dann in der Größenordnung nochmal 1%, 1,5 oder 2% obendrauf. Also eher 1%, würde ich sagen. Wie zu bedauern geschätzt.
Bitte. Ja, Sie haben eingangs gesagt, dass, also ich bin nicht vom Fach Chemie oder so, dass CO2 in der Atmosphäre bleibt, immer. Ja. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Entwaldung, also im Urwald zum Beispiel oder auch anderswo, zum Anstieg von CO2 führt. Ich dachte immer, dass Wälder so eine, ich sag mal, zumindest so eine ausgleichende Funktion haben.
Reinigung.
Oder Reinigung der Luft, oder das was man Natur. Halt so weiß, ne? Natur generell, also alles, was wächst, was grün ist. Ne?
Solange sie nicht abgeholzt werden.
Die Wälder stellen einen Kohlenstoff, einen CO2-Speicher dar. Und wenn man sie abtrennt, das Wald abholzt und das Holz verbrennt, dann verkleinert man diesen Speicher. Und dann lässt das, was dort gespeichert war, in die Atmosphäre.
Also sie speichern CO2, das heißt binden das, oder?
Die binden, Wälder können CO2 binden, ja.
Also auch verringern, also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wenn man aufforstet, verringert man tatsächlich die CO2-Konzentration in der Luft. Allerdings kann man nicht so schnell und so in solchem Umfang aufforsten, dass dadurch schnell genug die Konzentration, weltweit die Konzentration spürbar gemindert würde. Also es ging vor kurzem mal, vor einem halben Jahr oder sowas, mal so eine Studie von Schweizern durch die Presse, die ziemlich aufgejazzt wurde. Das war deutlich übertrieben. Also man kann nicht einfach jetzt hingehen und sagen, alle verfügbaren Flächen mit Bäumen bepflanzen. Selbst wenn man alle verfügbaren Flächen hernehme, wäre das immer noch nicht schnell genug, um tatsächlich die Konzentration in den entsprechenden notwendigen Tempo abzusenken.
Aber auch Behörden und Gerichte fördern es nicht unbedingt, dass der Bürger Anlagen baut oder hat, die CO2 reduzierend sind. Ein Beispiel. Ich habe seit 2013 eine PV-Anlage, 8 kW Peak, da etwas später Batteriespeicheranlage und seit über 2 Jahren läuft bei mir eine Brennstoffzelle. Und ich heize mein 117 Quadratmeter großes Haus elektrisch und verkaufe noch Strom. So, jetzt gibt es natürlich Fördergelder für dieses Mini-KWK und das ist die Brennstoffzelle. So. Man hat mir 500 Euro von der Förderung, die insgesamt 3,7 beträgt, im Grunde genommen fördert man das selber hier, ne? Nicht bezahlt. Warum? Weil denen ein hydraulischer Ausgleich fehlte, den ich ja nicht nachweisen konnte. Das geht nämlich nur in Warmwasserheizung. Da können sie einen hydraulischen Ausgleich nachweisen, aber nicht bei Elektroheizung. Aber dafür habe ich ja viel mehr Kosten, wenn ich elektrisch heize, solche Anlage so aufzubauen hier. Ne? Das läuft jetzt vor Gericht. Also, Diplom-Ingenieur Kurt Oelzner gegen die Bundesrepublik Deutschland. Sie glauben gar nicht, was das für ein Theater ist.
Doch,
da fallen sie vom Glauben ab, wie bescheuert die sind hier. Das ist wirklich wahr.
Ja, wir verlieren uns in wie ist es mit der Uhrzeit?
Ich würde vorschlagen, dass der Referent hat um Verständnisfragen, Rückfragen gebeten, dass wir uns darauf beschränken und eine Diskussion solcher Einzelfälle, dass wir das auf...
Aber das ist ja interessant für Leute, die sich eventuell so eine Anlage bauen wollen.
Ja, ich will ja nicht abwürgen, sondern dass wir das auf die Diskussion einfach verschieben. Ja,
absolut.
Dass Wolfgang Pommerin zu Ende referiert und wir dann einsteigen.
Sag mir mal kurz eine Marke, wann ich...
Wir hatten 11.15 Uhr geplant, wenn es 11.30 Uhr ist, wäre kein Problem.
Mit Diskussion oder ohne?
Ohne.
Also, wenn man jetzt viel grundsätzlicher, also du das mal überlegt, was muss denn jetzt eigentlich passieren, wenn man diese Ziele tatsächlich noch erreichen will? Ne? Sowohl im globalen Maßstab als auch runtergebrochen auf der nationalen Ebene. Da muss man erstmal sich klar machen, ich habe das ja mehrfach erwähnt, 50%, rund 50% der Emissionen verbleiben über Jahrtausende in der Atmosphäre. Und wir können sagen, wenn die Konzentration so und so hoch ist, dann werden wir mit ziemlicher, also mit so und so eher der Wahrscheinlichkeit, die und die globale Temperatur erreichen. Daraus kann man ableiten, okay, wenn wir jetzt sagen, 2 Grad oder deutlich unter 2 Grad Ziel, haben wir noch so und so viel Milliarden Tonnen, die weltweit in die Atmosphäre geblasen werden können. Wenn wir das bei 1,5 Grad halten wollen, ist es deutlich weniger. Das heißt, man kann eine feste Hausnummer nennen. Ein Budget, was sich die Menschheit noch leisten kann, wenn sie tatsächlich diese Klimaziele ernst machen. So, und dann ist eigentlich die Frage, wie verteilen wir dieses Budget? Eigentlich sollte man sagen, wenn man mal für uns ganz großzügig das außer Acht lässt, was in den letzten 150 Jahren passiert ist, kann man sagen, alles, was noch da ist, wird gleichmäßig auf jede Nase verteilt. Dann der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen hat das mal gemacht, und zwar schon im Vorfeld der Kopenhagener Klimakonferenz 2009. Der hat gesagt, das war 750 Milliarden jetzt, glaube ich. Der ist ausgegangen von 750 Milliarden, hat das Tonnen, hat das umgerechnet auf die Bevölkerung, hat gesagt, okay, dann stehen Deutschland noch 9 Milliarden Tonnen zu. Das war 2009. Und dann hat er gesagt, bei derzeitigen Emissionsniveau reichen das noch 10 Jahre. Was hat Deutschland gemacht? Hat einfach so weitergemacht wie bisher. Und gemessen an dem, was 2009 gesagt wurde, leben wir jetzt sozusagen schon deutlich auf Kosten anderer. Machen wir sowieso. Aber nur um das nochmal zu verdeutlichen: Die Bundesregierung weigert sich hartnäckig, diesen Ansatz ihres Beratungsgremiums zur Kenntnis zu nehmen, ihn nur zu kommentieren. Ich weiß nicht, ob jemand, hat jemand Kontraste gesehen, wie sie Svenja Schulz, unsere Bundesumweltministerin, versucht haben zu interviewen. Nachdem dieses Klimapäckchen rausgekommen ist, wollte der Reporter von ihr wissen, ja, Frau Schulz, wie viel CO2 dürfen wir denn eigentlich in Deutschland noch emittieren? Hat sie überhört, die Frage. Die Mitarbeiterin wollte es abwimmeln, die hat irgendwas geblatt und dann wollte dann auf den nächsten eingehen. Und dann, ausnahmsweise war der Kollege war hartnäckig, hat er nochmal nachgefragt. Und Svenja Schulzes Antwort war: Ach, unter diesen Träumen kann sich doch keiner richtig was vorstellen. Bundesumweltministerin. Ich habe dann nochmal bei ihrem Pressesprecher nachgehakt per E-Mail und er hat dann gesagt: Ja, wir rechnen nicht so. Und das kann man auch nicht so ernst nehmen. Also wir wollen einfach 2050 auf Null runter und das ist unser Maßstab. So. Das heißt, wir imitieren weiter so. Wenn man von wenn man von heute ausgeht, wenn man jetzt sagen will, das vergessen wir nochmal, also nicht den Budgetansatz, sondern dass wir da jetzt 10 Jahre lang überhaupt nichts gemacht haben und einfach unser Anteil schon verpulvert haben, dann gehen wir nochmal von den Verbleibenden aus. Wie viel hätten wir denn noch, wenn wir tatsächlich bei 1,5 Milliarden anlanden wollen? Ist das so, dann können in Deutschland noch so 3,4 bis 4 Milliarden Tonnen CO2 emittiert werden. Ihr erinnert euch an die Zahl von vorhin, wir sind bei 800 Millionen pro Jahr. Das heißt, in 5 Jahren, wenn wir so weitermachen wie bisher, das ist in 5 Jahren, zack, plus, dann haben wir unseren Anteil verbraucht. Wenn man das Ziel ernst meint, man kann jetzt sagen, okay, wir wollen nicht 1,5, sondern 1,75, dann ist es so ein bisschen mehr, dann ist es nicht 340, dann sind wir vielleicht bei 5 Milliarden Tonnen oder sowas, die wir anstreben müssen als Gesamtbudget. So, wenn man ganz schnell runtergeht, ne, dann ist es verbraucht man nicht mehr so vom Budget, dann kann man langsamer ausmachen. Ganz schnell könnte man runtergehen mit den Emissionen, wenn man alle Kohlekraftwerke abschalten würde. Ja. Aber um euch das mal zu verdeutlichen, wie schnell, das ist jetzt global gesehen, aus dem letzten Jahr, auch wieder vom wissenschaftlichen Beirat, wie schnell die Emissionen runtergebracht werden müssen, um halt bei, hier sind mit unterschiedlichen Budgets gerechnet, einmal 800, Milliarden Gigatonnen, 800 Milliarden Tonnen, das wäre etwas langsamer, oder 600 Milliarden Tonnen, und je nachdem, wo angefangen wird, dann, je länger man zögert, desto drastischer müssen die Emissionseinsparungen sein, um noch diese Ziele zu erreichen. Wobei man sagen muss, die 600 Milliarden Tonnen, damit werden wir wahrscheinlich schon über 1,5 Grad Celsius landen. 1,5 Grad Celsius ist unter anderem die Grenze, hinter der alle, wenn die alle warmen Wasser alle Warmwasserkoralle verabsterben werden, zum Beispiel. Auch ein wichtiger Punkt für die Fischerei. Jenseits von 1,5 Grad müssen wir damit rechnen, dass eventuell schon Eisschilde auf Grönland oder in der Antarktis destabilisiert werden, also mit keinen denkbaren Möglichkeiten mehr stabilisiert werden können und über viele Jahrhunderte, Jahrtausende Meeresspiegel ansteigen lassen.
Ja, ich wollte was sagen. Es gibt also Anlagen, die holen CO2 aus der Luft raus, das heißt, die haben die Aufgabe, Wasserstoff zu methanisieren. Wasserstoff erzeugen heißt Windgas hier. Ne?
Ja, lass uns das in der Diskussion. So, also soll heißen, es ist wirklich, es ist wirklich dringend. Es ist wirklich dringend, das soll man sich eben erzählen. So, was tun? Energieeffizienz muss gesteigert werden. Man muss sich wirklich Gedanken machen über die Reduktion der stofflichen Produktion. Also brauchen wir die ganze Chemieindustrie? Da wisst ihr wahrscheinlich besser Bescheid als ich, von Chemie haben wir überhaupt keine Ahnung, auch von der Industrie. Aber von der Autoindustrie kann ich euch das sagen, wir brauchen das nicht eigentlich, oder? Also ich brauche das nicht, dass die ganze Stadt mit Stehzeugen vorgestellt wird. Auch ohne in der Verkehrswende, das kennt ihr wahrscheinlich alles, die Energiewende muss wieder beschleunigt werden, unbedingt. Wir brauchen den Kohleausstieg bis 2030 und ich finde die Forderung der Schüler sehr sympathisch, einfach zu sagen, 25% aller Kohlekraftwerke sofort abschalten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an, also ihr erinnert euch mit Sicherheit noch an Fukushima, aber ob ihr wisst, was danach in Japan passiert ist. Die haben wirklich alle Atomkraftwerke abgeschaltet, 52 Stück, glaube ich, oder sowas. Das waren 25% ihrer Stromproduktion. Und das ging. Also Japan ist nicht untergegangen, ist auch nicht irgendwie auf das Niveau von Burkina Faso zurückgefallen oder sowas, sondern Japan ist immer noch in der Szene. Es ging. So. Und die haben nicht mal eine besonders freundliche Politik gegenüber Wind und Solar, obwohl sie mal Vorreiter in der Solarindustrie waren. Also ich denke, man muss durchaus auch mal so eine radikale Form stellen. Daher finde ich auch diese Forderung zu sagen, Notstand ausrufen, sympathisch. So. Es geht wirklich nicht um Pillepalle. Ja, also nicht, dass irgendwie noch marktwirtschaftlich zu regulieren wird. Und Klimagerechtigkeit, das ist natürlich ein weites Feld, das bezieht sich auf unsere Gesellschaft hier, das bezieht sich aber vor allem auch auf die globale Gesellschaft. Das heißt, zu der ganzen Auseinandersetzung gehört für mich unbedingt auch dazu, dass man immer wieder darauf hinweist, dass eigentlich große Kapitaltransfers stattfinden müssen von hier in Richtung Süden und dort für Küstenschutz, für Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft und so weiter, für den Ausbau der Erneuerbaren zu sorgen. Und zwar nicht als milde Gaben und nicht als Kredite, sondern als ökologische Schuldzahlung, die wir zu leisten haben. So, jetzt fragen meine Auftraggeber eigentlich schon die ganze Zeit, wann komme ich zum Wesentlichen, zum Konzern. Nur mal ganz kurz, was hier in Deutschland sofort dringend gemacht werden muss. Man kann mit diesen Braunkohletagebau aufhören und zwar sofort. Wir brauchen die wirklich nicht. Man kann tatsächlich auch die ganze Chemie und Autoindustrie und so, das kann alles weiter betrieben werden ohne die Braunkohlekraftwerke. Wir haben nämlich schon ziemlich viel Erneuerbare und wir haben ziemlich viel Gaskraftwerkkapazitäten, die ungenutzt in der Landschaft herumstehen. Und die Blockade bei Wind und Sonne muss aufgehoben werden. So, die Bremser. Was haben die Bremser bewirkt? Das habt ihr in der Anschlag gesehen. Das ist der Ausbau der Solarenergie, der Photovoltaik. Ihr erinnert euch noch so um 2012. Das ist 12, ja. Ein tierischer Boom. Ein tierischer Boom. Und auf den Plan trat die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. mit einer massiven Kampagne gegen die Erneuerbaren, aber sie haben es geschickt gemacht, nicht, sie haben nicht direkt gegen die Erneuerbaren mobilisiert, sondern der Strompreis war es. Der Strompreis. Die Erneuerbaren, die Energiewende treibt angeblich den Strompreis in die Höhe. Das hatte was damit zu tun mit der äußerst geschickten und nicht sofort durchschaubaren Konstruktion der EEG-Umlage. Das will ich nicht im Detail erläutern, größtenteils auf Nachfrage nachher, aber das Wesentliche war, sie brachten die Bundesregierung dazu, dass sie praktisch über Nacht die Förderung von Solaranlagen massiv gekürzt haben, sodass es für neue Solaranlagen deutlich weniger Geld gab und kaum noch rentabel zu bauen und betreiben war. Das Ergebnis war ein totaler Einbruch beim Solarausbau, der sich erst so langsam wieder zu erholen beginnt. Das Ergebnis waren auch über 80.000 Arbeitsplätze, die vernichtet wurden, übrigens ohne irgendeinen Aufschrei. Also bei Arbeitsplätzen spielen hier nur eine Rolle, wenn sie Braunkohle sind. Ja. In der Solarindustrie spielen sie eigentlich keine Rolle. Windenergie das gleiche mit Verzögerung, da sind wir sozusagen mittendrin, ist vielleicht noch nicht so ins öffentliche Bewusstsein getreten. Wir hatten hier noch, das ist 2019, 2018, 2017, sozusagen den Höhepunkt, da waren noch so ein bisschen Mitnahmeeffekte, weil klar war, danach gibt es ein neues Verfahren, Ausschreibungsverfahren, kleine Bürgergenossenschaften und sowas haben kaum noch eine Chance ranzukommen. Insgesamt ist der Zubau, also die Menge vergebener Zuschläge ist ungefähr hier so, also auf 2,5 Gigawatt, glaube ich. Also in dem Bereich ist es gedeckelt. Letztendlich ist es gelaufen wie bei der Solarindustrie auch. Das heißt, der tatsächliche Ausbau bleibt sogar weit unter dem zu niedrigen Deckel zurück. Das Jahr ist noch nicht um, aber es ist ganz klar, es ist total eingebrochen. Und wir haben schon 28.000 Arbeitsplätze vernichtet werden, haben gute Chancen, es bis zum Jahresende 30.000 zu schaffen. Und danach ist wahrscheinlich noch nicht Schluss. Und das ist in Deutschland vor allen Dingen das Werk der Initiative Soziale Marktwirtschaft gewesen. Euch wahrscheinlich bekannt durch diversen neoliberalen Kampagnen für Verlängerung des Rentenzeitalters gegen Besteuerung der Reichen und so weiter für noch mehr Marktwirtschaft. Die INSM wird finanziert über die Metall- und Elektroindustrie und ist organisatorisch sehr eng mit dem BDA und dem BDI verbunden. Die Kampagnen habe ich schon erwähnt. Interessant ist die Zeile, im Kuratorium sitzt Wolfgang Clement, euch hier in NRW wahrscheinlich bestens bekannt, uns auch, weil uns vorhin als Hartz-IV-Minister und ist ja hinterher
nach
der Denkwiese Y in den Dorfchen gestorben. So, Wolfgang Clement. Es ist ja so, dass man besonders in der radikalen Linken des Öfteren hört, so die große Angst vor dem grünen Kapitalismus. Also die Grünen träumen davon, dass man den Kapitalismus grün machen kann. Und einige Sozialisten und sowas haben Vorbehalte gegen die Umweltbewegung, weil sie denken, das ist ja mehr so ein grünes Thema und es geht darum, den Kapitalismus irgendwie nur zu grün reformieren. Also faktisch erleben wir eine real existierende Ökonomie der Bundesrepublik, dass es zwar hier und da, also es eine ganze Reihe Mittelständler gibt, die in der Energiewende tätig sind und so weiter, die auch ein bisschen umweltbewusstes Management versuchen, aber das Gros, also wirklich die ganzen Dampfschiffe der deutschen Industrie, der BDI, BDA und so weiter, die sind knallhart engagiert im Kampf gegen die Energiewende und dagegen halt den Klimaschutz zu verbessern. Sie machen das und größtenteils über die INSM, gehen dabei anders vor als vergleichbare Lobbyorganisationen in den USA, indem sie sagen, den Klimawandel nicht abstreiten, den menschlichen Einfluss auf das Klima nicht leugnen, sondern das alles in Versuchen, marktwirtschaftliche Bahnen zu leiten und halt staatliche Maßnahmen möglichst zu verhindern. Erlebt man aktuell meiner Meinung nach auch ganz stark diese Verbotsdebatte, in dem versucht wird, das Ganze so zu filmen, als es darum ging, die Umweltschützer oder die Grünen, die wollen uns jetzt alles verbieten. Es geht darum, dass den Einzelnen ganz viele verboten werden sollen. Und damit wird halt versucht, Stimmung zu machen gegen staatliche Regulierung. So. Das wirklich, dass das deutsche Kapital sowas von ungrün ist, hat sich unter anderem im Zusammenhang mit der Kohlekommission gezeigt. Da haben halt BDI, BDA und der Deutsche Industrie- und Handelstag in gemeinsamer Erklärung gesagt, weshalb sie in die Kohlekommission gegangen sind und was sie dort erwarten. Also, sie wollen einen überhasteten Ausstieg aus der Kohleverstromung verhindern. Also überhastet ist wahrscheinlich, wäre für sie wahrscheinlich auch noch 2045 gewesen. Und sie wollen Kohle machen. Also sie wollen bitte schön auch weiter, dass wir, also die kleinen Verbraucher, auf unterschiedlichste Formen die Industrie subventionieren über den Strompreis. Ich weiß nicht, ob, na, das wisst ihr wahrscheinlich, wir zahlen so ungefähr 28 Cent oder 29 Cent pro Kilowattstunde, die los Verbraucher bekommen eher für 9 oder 10 oder 11 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist über unterschiedliche Mechanismen geregelt, das ist unter anderem auch über das EEG, das halt die Großverbraucher von der Finanzierung der Energiewende ausgenommen sind. Das ist auch darüber geregelt, wie dieses EEG, also diese EEG-Anlage tatsächlich konstruiert ist, weil damit wird mitnichten, wird der damit der Ausbau der Erneuerbaren finanziert, sondern letztendlich wird dort mit der EEG-Umlage auch der Preis an der Strombörse gedrückt, sodass die Großabnehmer an der Strombörse günstiger eindecken können. So. Hier nochmal kurzer Blick auf die internationale Ebene. Besonders bekannt ist natürlich von den Industrielobbyisten, die gegen Klimaschutz aktiv sind die Ölkonzerne. Und da haben Leute tatsächlich mal ausgegraben, was die denn so ausgeben für Lobbying gegen Klimaschutz. Das waren fast 200 Millionen US-Dollar im Jahr, was von den fünf großen Ölkonzernen ausgegeben wird. Interessant dabei, dass die Europäer, BP und Shell, ganz vorne dabei sind. Das sind nicht nur die Amis. Und das funktioniert so ein bisschen so ähnlich wie mit der INSM, meistens weniger offensichtlich. In den USA gibt es über 100 Kapitalfonds, die ihr Geld in solche Institute, in solche Vereine, sage ich mal, stecken, mit sehr hochtragenden Namen, Petroleum Institute und so weiter, die hat spezialisiert darin, massive Lobbyarbeit zu machen, die in den USA ist auch weit, da konzentrieren sie sich mehr so auf die Angriffe gegen die Klimawissenschaften, also auf das Verbreiten von Zweifeln. Hier habe ich schon gesagt, die INSM macht das ein bisschen anders. Aber diese Gelder kommen lang durchaus auch in Deutschland. Vielleicht habt ihr mal von EIKE gehört, das ist sozusagen der deutsche Ausleger dieser Bewegung, die tatsächlich mit den krudesten Argumenten versuchen, halt immer wieder gegen Klimawissenschaft anzugehen und haben auch ihre Abnehmer. Also man kann sagen, was man so von der AfD hört in Sachen Klimaschutz, das kommt meistens von EIKE. Also inhaltlich zumindest.
Ja, Entschuldigung.
Ja.
Ich vermisse die ordnende Hand, dass die Welt nicht untergeht. Und es müsste entschieden, was Antidemokratisches da passieren. Antidemokratisches. Das nicht für die Diskussion nachher.
Ja. So, ich komme fast zum Schluss. Die Frage ist, was macht man jetzt? Was macht man mit dieser Konzernmacht? Wie kann man dagegen vorgehen? Ich habe das mir so allgemein gehalten, weil ich nicht die, ich habe jetzt nicht die Patentrezepte in der Hand. Also erstmal ist es wunderschön, dass wir jetzt eine Fridays for Future Bewegung haben, die endlich das Thema in der Öffentlichkeit gebracht haben. Aber wie kann man damit vorangehen? Man sieht schon, dass die Regierung wieder versucht zu spalten. Es wird immer wieder, werden die gelben Westen beschworen. Man kann angeblich den unteren Klassen nicht so viel Klimaschutz zumuten. Tatsächlich ist es immer so, dass die Tat in ihrem Klimapäckchen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das noch zur Umverteilung von unten nach oben nutzen, nämlich über die Pendlerpauschale. Sie wollen den Schild ein bisschen verteuern, dafür wird die Pendlerpauschale erhöht, aber das kommt natürlich nur denjenigen zugute, die weit raus auf dem Dorf wohnen und relativ viel verdienen, sodass sie das absetzen können von der Steuer. Und die werden deutlich mehr bekommen, als der Schild durch die beschlossenen Maßnahmen teurer werden wird. Ganz allgemein finde ich, ist es sehr wichtig, dass man versucht, die Klimaschutzforderung mit sozialen Forderungen zu verbinden. Also es ist ein Problem, wenn man nur für CO2-Steuer auf die Straße geht, aber nicht gleichzeitig sagt, wie das sozial abgefedert werden kann. Die Schüler sagen zwar allgemein, das muss sozial abgeglichen werden, aber ich denke, das ist Aufgabe der linken Bewegung, auch Parteien, denen dort Konzepte auf den Tisch zu legen, wie man das effektiv machen kann. Also mir stehen so Sachen vor wie Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abschaffen oder dergleichen. Ganz wichtig ist auch, wie geht man mit den Kollegen in den Betrieben um, die betroffen sein werden. Also die Automobilindustrie steht ohnehin, Klimawandel oder nicht Klimawandel, vor einem gewaltigen Umbruch. Weil die sogenannte Elektromobilität, also der Elektromotor, der kommt einfach. Das hat nicht unbedingt was mit Klimaschutz zu tun, was nicht vordergründig, sondern das hat was damit zu tun, dass erstens das Öl begrenzt ist, das wird knapp werden, irgendwann, nächstes Jahrzehnt, übernächstes Jahrzehnt oder so. Und zweitens macht China einfach die Vorgaben, die sagen, wir wollen so und so viel Elektroautos für die Neuzulassung haben pro Jahr und das wird steigen dort. Und irgendwann wird es einfach umschlagen und sagen, man kann einfach nur noch Elektroautos verkaufen. Einige Länder in Europa haben auch schon gesagt, 2035 oder so, dann wird kein Diesel, überhaupt kein Verbrennungsmotor mehr zugelassen. Norwegen, glaube ich, hat schon ein Datum gesetzt, Frankreich hat es diskutiert. Dänemark hat jetzt einen Antrag gebracht, mit Unterstützung glaube ich, von 10 oder so anderen Staaten in der EU, dass man EU-weit sagt, ab 2040 wird kein Verbrennungsmotor mehr zugelassen. Also dieser Wandel kommt, dass wir eigentlich nicht sinnvollerweise wollen können, dass der Verbrennungsmotor einfach nur durch den Elektromotor ausgetauscht wird, ist eine andere Geschichte. Auch das muss unbedingt thematisiert werden. Also wir brauchen nicht nur Elektromotor, wir brauchen auch die Verkehrswende dazu. Und das bedeutet gewaltige Umbrüche. Es werden Arbeitsplätze unter im gegebenen Rahmen werden 100.000 Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie flöten gehen. Und da müssen wir eine Antwort drauf haben. Und ich finde, eine wichtige Antwort müsste sein, eine Arbeitsplatzgarantie. Also wir müssen sagen, okay, diese im Sinne der Verkehrswende und der Transformation müssen diese Betriebe geschützt werden, da müssen staatliche Gelder fließen, aber die gibt es bitte schön nur, wenn es dort keine Entlassung gibt. Das Gleiche müsste meiner Meinung nach übrigens auch in der Braunkohle passieren. Da soll ja jetzt massiv Geld ausgeschüttet werden, aber ohne dass RWE oder LEAG irgendwie Garantien für die Kollegen aussprechen. Wenn man den Leuten das Geld direkt in die Hand geben würde, ja, den Beschäftigten, da hätten sie wesentlich mehr von, als von dem, was da jetzt passiert. Das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe der Gewerkschaften oder eine wichtige Aufgabe der Umweltbewegung, das an die Gewerkschaften anzufragen, dass man das verbinden muss. Also Transformation und Arbeitsplatzgarantie für die Kollegen. So. Und in dem Zusammenhang, denke ich, muss man auch mal darüber sprechen, dass es eigentlich sinnvoller wäre, diese Betriebe zu verstaatlichen. Das ist natürlich, hört sich an wie weit weg, aber also seitdem ich gesehen habe, wie populär in Berlin über Nacht praktisch die Forderung nach der Verstaatlichung von Wohnungsunternehmen wurde, bin ich nicht mehr so pessimistisch, dass man solche Forderungen nicht mobilisieren kann. Also ein ganz krasses Beispiel ist die Lea, die hat in Ostdeutschland von Vattenfall die Braunkohle übernommen. Gekauft kann man nicht sagen, weil die haben noch 1,8 Milliarden dazu bekommen. Also sie haben das alles umsonst bekommen und noch 1,8 Milliarden darauf. Und die LEAG ist ein sehr ominöses Geflecht aus GmbHs. Jeder einzelne Betrieb ist ein GmbH und das Ganze, die Muttergesellschaft der ganzen Geschichte ist irgendwo auf Jersey oder so. Irgendeins von diesen Steuerparadiesen. So. Und also ich glaube nicht, dass die 1,8 Milliarden Euro Sicherheit sind. Die sollen eigentlich dafür da sein, so für die Ewigkeitskosten. Ne? Also nachher die Tagebauer wieder. Also eigentlich müsste man LEAG, RWE verstaatlichen, zerschlagen in dem Sinne, dass man es in kleine, dezentrale, kommunal kontrollierte Unternehmen zerlegt und eine gesellschaftliche Diskussion hinkriegen, auch in den Regionen vor Ort, nicht nur allgemein. So, wo wollen wir hin? Was wollen wir, wie bauen wir bei uns in der Region mit diesem Betrieb die erneuerbaren Energien aus? So, und ich bin am Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Foto stammt von gestern, das war eine Blockadeaktion im Hamburger Hafen. Da ist das Kraftwerk Moorburg, eines der größten Kohlekraftwerke Norddeutschlands, gebaut oder in Betrieb genommen mit Unterstützung der Grünen, die leider nichts mehr damit machen konnten, obwohl sie noch weiter nicht angeklickt haben, ist gestern blockiert worden. An Land, zu Wasser und so weiter.
Ja, vielen Dank, Wolfgang Pommeren, vor allen Dingen auch für den letzten Teil. Sonst hätten wir danach gefragt, wer hat denn die Verantwortung, wer ist adressiert sozusagen. Das ist ja nicht nur Verbraucherumdenken, das ist nicht nur staatliches Handeln mittels Förderprogramme, politischer Grenzensetzung, auch mit gesetzlichen Maßnahmen, sondern das sind auch zum Beispiel Industrieverbände und Industrien selbst. Die müssen vor ihrer eigenen Haustür kehren. Dazu haben wir ja Vorträge am Nachmittag. Das beginnt beim Energiebezug und hört bei energieeffizienten Prozessen auf. Aber es geht auch weiter hinaus, das hast du gut beschrieben, um Lobbyarbeit, um neue Konzepte, ob Verkehrswende, Mobilität, bis hin zu energetischer Rahmensetzung auf der politischen Ebene, also die Lobbyarbeit eindämmen und zugleich neue gesellschaftliche Konzepte. Du hast das Stichwort Verstaatlichung gebraucht. Wir würden gesellschaftliche Kontrolle so als Baustein sehen. Das heißt, der Staat spielt eine wichtige Rolle, aber es geht auch um den massiven Ausbau von Mitbestimmung, Partizipationsmodellen, Gewerkschaften, Umweltverbände, Beteiligte in der Region oder lokal. Nur dann kann sozusagen eine kommunal geleitete Strategie der Zentralisierung auch wirksam sein, wenn die Kommunen auch die Power haben, also nicht nur materiell, sondern auch rechtlich, das auch umzusetzen. Vielleicht wäre das ein Ansatz für die Diskussion. Staatliches Handeln war sozusagen dein Fall, also Förderpolitik im Bereich der erneuerbaren Energien. Aber du wolltest direkt darauf antworten, ansonsten gehen wir dann sozusagen die bisherigen Anfragen durch.
Nö, von mir aus können wir einfach mit den Anfragen starten. Ich habe erstmal nichts zu sagen. Außer, dass ich das unterstreichen will. Denn wenn ich Verstaatlichung sage, dann meine ich natürlich, dass die demokratische Kontrolle unbedingt ausgebaut wird. Ich zögere bloß ein bisschen, das Vergesellschaftung zu nennen, weil ich darunter eher Kommunismus verstehe. Den ich natürlich auch gerne hätte, aber im Klima nicht so schnell.
Ja, es gab eben Diskussionsbeiträge.
Mit Mikro?
Ja, wir können gerne, ich habe sogar ein drittes, dann können wir durcheinander reden.
Da kann ich ja durchgehen. Okay.
Bei dir ging es eher darum, ist es wirtschaftlich, solche Maßnahmen, also ja, die PV-Anlage zu betreiben, den globalen Rahmen oder den nationalen Rahmen haben wir eben gesehen, das ist abgewickelt worden, die ganze Industrie ist sozusagen da zur Disposition gestellt worden, also, und du bist ein persönlich Betroffener.
Ja. Gut, ja, aber das habe ich ja eben schon mal erklärt, da brauche ich, glaube ich, nicht weiter was zu sagen. Nur eins, ja? Man sieht das ja wahrscheinlich etwas an meiner Ähnlichkeit. Ich befasse mich sehr viel mit Politik. Und je mehr man sich mit Politik beschäftigt, meine Meinung, auch viele andere habe ich ja schon gehört, rutscht man weiter nach links. Deswegen habe ich ja die Ähnlichkeit mit Karl Marx. Ja, und außerdem bin ich Wuppertaler und da kommt der Engels her. Die haben wir zusammen, auf jeden Fall. Und man könnte da einige Sachen aus der Kiste graben hier. Ne? Das heißt, mit sogenannter Verstaatlichung.
Und Bayer kommt da auch her aus Wuppertal, ne? Bayer kommt auch aus Wuppertal.
Ja, ja, das sind diese Dinge. Und jetzt habe ich vielleicht noch zu sagen hier, das hatte ich eben angeschnitten, aber darauf haben Sie aber nichts mehr weiter gesagt, ja? Dass also einiges gemacht wird, um den Kohlenstoff aus der Luft rauszuholen. Und zwar, Greenpeace Energy waren quasi die Ersten, die gesagt haben, wir machen Windgas. Und Windgas ist zustande gekommen, weil viele Windräder standen still. Warum? Weil nämlich die Hauptversorgungskabel voll waren, hier mit Kohlekraftwerke, mit Kernkraftwerke. Und da hat man einfach die Windräder stillgestellt. Da haben wir gesagt, lass die Dinger da weiterlaufen, wir machen Elektrolyse, heißt Wasserstoff. Wasserstoff kann man in Erdgasleitungen reinschicken, nur wenn die Menge zu groß wird, muss man das methanisieren. Und da hat man auch Anlagen geschaffen, die also CO2 aus der Luft rausholen. Aber das ist schon eine tolle Idee, muss man schon so sagen. Ja? Und deswegen wollte ich das nochmal erwähnen, ja? Weil wir da nicht mehr drauf gekommen sind. Ja? Genauso könnte man hergehen und den Strom vom Norden, Windräder in der Nordsee und so weiter, nach Süden schicken, indem man Windgas macht, dann in die Erdgasleitung schickt und Erdgasleitung haben wir überall und dann nach Süden runter. Und da, wo der Strom gebraucht wird, baut man eine Brennstoffzelle hin. Machbar ist alles. Die Technologie ist volle Pulle drauf. Nur, es wird sich gewehrt. Und da habe ich ja eben diesen Namen Clement. Da kriege ich ja schon mal Kotzen, wenn ich den höre, Mann. Und vor allen Dingen die EVUs wehren sich dagegen. Die wollen die Leitung haben, ja. Dadurch verdienen sie auch Geld. Wenn denen die Leitung weggenommen wäre, dann haben sie weniger Geld oder kein Geld mehr. Ne? Dann eins muss ich aber noch erwähnen, Nordrhein-Westfalen fördert sehr, sehr stark, die haben auch eine Vereinigung, und zwar Brennstoffzelle, Elektroauto und Wasserstoff. Und wir haben, ich bin da drin in der Vereinigung, und wir haben jedes Jahr, es ist einmal im Hilton Hotel vom Feinsten, dann eine Sitzung. Sie glauben gar nicht, wie viele Firmen da sind. Ja, da fällt man ja vom Glauben ab. Und es wird sich wahnsinnig viel tun. Ja. Also es ist Druck, vor allen Dingen auf der Kfz-Industrie. Ja. Da ist enormer Druck hier, ja, in der Richtung. Und das sind so Dinge, die finde ich gut, dass da auch eine Landesregierung, obwohl ja nicht so positiv regiert wird hier, CDU, FDP, aber da wird was gemacht, ja. Das muss man schon so sagen. Ja, ja, danke für Erteiltes.
Bitte. Wir sammeln erstmal. Habe ich jemand?
Ja, danke schön. Ich wollte nochmal auf die Elektromobilität hinweisen. Bei uns wird die so angepriesen, aber wo kommt der Strom wieder her? Norwegen kann sich das zum Beispiel viel günstiger leisten. Der Strompreis ist da etwa die Hälfte von dem wie hier bei uns. Und wo kommt in Norwegen der Strom her? Aus Wasserkraft. Ich selbst beziehe zu Hause auch meinen Strom aus Norwegen. Und deshalb ist Stromheizung das ökologischste, was man sich denken kann, ohne jedes Abgas, wenn man Wasserkraft eben nutzen kann. Aber auch die ist natürlich irgendwann endlich. Aber im Augenblick ist es so, da weigert sich ja noch hier Deutschland, eine Trasse von Norwegen durch die Nordsee zu legen für die Stromversorgung hier. Und außerdem ist auch meine Meinung vom Verbrennungsmotor, da kommen wir auch nicht so schnell weg, weil die Technik mit Gas oder eben mit Wasserstoff da auch eine erhebliche Rolle mitspielen kann. Dann kann ich nämlich auch einen normalen Verbrennungsmotor weiter betreiben, ohne irgendwelches CO2.
Das letzte habe ich gar nicht verstanden. Du meinst sozusagen dann mit synthetischen Kraftstoffen oder was? Nein,
mit Wasserstoff. Mit Wasserstoff.
Mit Wasserstoff.
Mit Wasserstoff direkt. Außerdem habe ich selbst schon diese Anlagen gesehen. Power to Gas heißt das nämlich eben, um mit der Elektrolyse überschüssigen Windstrom um daraus Wasserstoff zu machen, den man zu Anteilen eben dem Erdgas beimischen kann. Und da passt eine ganze Menge von Energie, die man so auch im Rohrnetz speichern kann. Es gibt heute keine großen oberirdischen Gasspeicher, aber den Wasserstoff, den könnte man da wunderbar drin speichern.
Ja, ich möchte auch was sagen also zum Thema, ich bin auch beim BUND und Wasserkraft können wir in Deutschland meinen die nicht ausbauen, ganz einfach wegen der Biodiversität. Also alle Eingriffe in die Natur muss die Natur auch bezahlen, ob da jetzt wichtige Biotope kaputt gehen oder wenn das nächste Hochwasser kommt, dass dann Landstriche überflutet werden. Also es ist ja, die Natur ist so ungeheuer komplex. Das bisschen, was wir heute von der Natur verstehen, da verstehen wir schon, dass jeder Eingriff und jede Leitung, die wir bauen und jedes Kraftwerk, das wir bauen, ist immer eine Schädigung der Natur. Wo kommen die Rohstoffe her? Zum Beispiel Elektromobilität kann niemand erklären, wo wir die ganzen Rohstoffe hernehmen sollen. Und dann die Fabriken, die das bauen und dann der Transport und dann zum Schluss die Entsorgung, das muss man ja alles mit berücksichtigen. Ja, deswegen denke ich, also wir kommen um den Verzicht, der auch lustvoll sein kann. Konsum ist ja auch Stress. Also das Stichwort heißt Suffizienz, das heißt, mir genügt auch weniger, kommen wir nicht drum herum. Und dass wir vielleicht als Menschen mal ein bisschen mehr miteinander reden und nicht immer nur am Computer sitzen, das ist so meine Vision für die Zukunft.
Ich wollte noch gerade zum Thema Wasser.
Zum Thema Wasser und Dürre. Man hört überall von Gletscher schmelzen und zwar in sehr erschreckendem Ausmaß. Das hat ja Auswirkungen auf unsere Flüsse, überall. Die kommen alle aus den Gebirgen und aus den hohen Lagen wird Wassernachschub geschaffen. Das wirkt sich ja generell aus auf die gesamte den ganzen Kontinent. Wie wird damit umgegangen?
Okay, ich antworte mal. Ich fange hinten an. Wie damit umgegangen werden kann ich schlecht sagen. Es ist ein Riesenproblem. Tatsächlich viele wichtige Flüsse werden tatsächlich von Gletschern gespeist, wie der Mekong, der Yangtze, der Brahmaputra, eigentlich alle indischen Flüsse und so weiter, da hängen über zwei Milliarden Menschen hängen von diesem Wasser ab. Der gelbe Fluss, das ist glaube ich auch. Also wahrscheinlich noch mehr als 2 Milliarden Menschen. Und die Gletscher sind bisher so ein Puffer. Also wenn die Flüsse bringen einmal den Regen zum Meer, und dann eben das Schmelzwasser. Wenn es nur noch der Regen ist, wenn man kein Gletscher mehr oben dran hängt, dann ist tatsächlich der Wasserstand in den Flüssen massiv von dem jeweils jährlichen Niederschlag ab. Und wenn der mal ausfällt, haben alle Leute am Flussunterlauf ein Riesenproblem. Und das wird passieren, wenn im Himalaya die Gletscher verschwinden. Ich bin jetzt kein Hydrologe, aber ich glaube, in Europa ist das nicht so ein großes Problem. Also wenn dann mit dem Rhein, aber ich weiß nicht, in welchem Ausmaß da tatsächlich die Gletscher eine Rolle spielen. Oder Elbe und so weiter, Rhone, die Rhone vielleicht doch noch ein bisschen, kommt auch aus der Schweiz. Aber die anderen Flüsse haben nicht so viel mit Gletschern zu tun. Aber im globalen Maßstab ist es wirklich ein Riesenproblem. Die Wasserversorgung und der Zusammenhang zwischen Gebirgsgletschern und Wasserversorgung. Zu diesem ganzen Komplex, zu diesem ganzen Komplex Methanisierung, Synthetisierung und so weiter. Also fangen wir es mal vorne an. Wir haben natürlich das Problem, oder noch kurz zum Wasser dazu, weil es da mit reinspielt. Es ist richtig, Deutschland hat von seiner Geografie her praktisch kaum irgendwelche Möglichkeiten, noch zusätzliche Wasserkraftwerke zu bauen. Man könnte mehr tatsächlich das Fließwasser nutzen. Also keine Staukraftwerke bauen, sondern einfach die Fließgeschwindigkeit in den Flüssen nutzen. Das kann man noch ein bisschen mehr machen. Man kann auch alte bestehende Mühlwehre ein bisschen nutzen, aber das ist alles örtlich vielleicht interessant, aber im nationalen Maßstab spielt es keine wesentliche Rolle. Wir haben auch das Problem in dem Zusammenhang, dass für Pumpspeicher nicht so recht Platz und auch geografische Gegebenheiten zur Verfügung stehen. Also muss man sich was überlegen, weil Strom aus Wind und Sonne fällt halt nicht gleichmäßig an und es ist nicht so richtig steuerbar, im Gegensatz halt zum Verbrennungskraftwerk. Es ist durchaus planbar, das ist nicht so wie oft behauptet, dass es irgendwie so rumzappelt oder so. Man kann mit Wettervorhersage schon sagen, wie viel Windstrom es morgen und übermorgen und auch noch in 3 Tagen geben wird und das gleiche auch mit der Solarenergie. Aber wir haben tatsächlich das Problem, dass Wind hauptsächlich eher in der zweiten Jahreshälfte oder in der kalten Jahreshälfte anfällt, Sonne mehr im Sommer und nur tagsüber und so. Und das muss irgendwie ausgeglichen werden. Das kann man zum Teil mit der Verbrauchssteuerung machen, aber man braucht auch Speicher. Und da kommen wir zum Stichwort synthetische Kraftstoffe und Windgas. Da muss man dazu aber wissen, dass dieser Synthetisierungsprozess verlustreich ist. Da kann man nicht aus 100% Windstrom wird da nicht 100% Strom, was ich aus meinem Wasserstoff zurückkriege, sondern ich glaube im ersten Schritt schon, denke ich, gehen so ca. 40% verloren. Und wenn man dann noch, wenn man auch dann die Methanisierung betreibt, hat man nochmal ein Wirkungsgrad Problem, also noch einen stärkeren Verlust. Also es ist eigentlich immer sinnvoll, den Strom direkt zu nutzen, statt den Umweg zu machen, es sei denn, man muss. Aber wenn man den Umweg nicht machen muss, dann sollte man es sein lassen. Und insofern Windgas ja, ist auch richtig, dass wir haben die Erdgas Technologie, die ist da, die kann genutzt werden für Wasserstoff. Ich glaube, man kann bis zu 10% Wasserstoff dem Erdgas beimischen. Darüber muss man dann tatsächlich in die Methanisierung gehen. Aber das ist energieaufwendig. Und aus der Luft wird man wahrscheinlich das CO2 nur dann nehmen können, wenn es wirklich nicht anders geht, weil es wirklich sehr aufwendig, sinnvoller ist es, tatsächlich dann die Abgase von Biokraftwerken zu nehmen. Also wenn Biomasse verbrannt wird, wird natürlich auch CO2 freigesetzt und in den Abgasen ist das CO2 stark konzentriert, und wenn man das dann für die Methanisierung nehmen würde, das würde tatsächlich Sinn machen. Was meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn macht, ist, das dann zur Synthetisierung von Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren zu benutzen. Weil erstmal, wenn all die Probleme, die wir sonst so haben im Autoverkehr, dann da bleiben werden, nämlich Stickoxidemissionen, also immer im Verbrennungsmotor, Lärm, eine ganze Teile Radatsch. Und es wird energieaufwendig, und ist die Frage, ich glaube auch nicht, dass es bezahlbar ist, dass man den Spitz zu solchen Kosten anbieten könnte, wie es im Augenblick möglich ist. Also ich bin da extrem skeptisch. Das Gleiche auch übrigens für Wasserstofftechnologie als Antrieb. Das ist so ein Steckenpferd der deutschen Automobilindustrie. Das macht sonst kaum jemand irgendwo, und das hat auch nicht seinen Grund. Das ist, macht einfach keinen Sinn, erstmal 40% der elektrischen Energie wegzuschmeißen, um daraus Wasserstoff zu machen. Die Brennstoffzelle hat wieder nur ihren begrenzten Wirkungsgrad. Sinnvoller ist tatsächlich dann schon der Batteriespeicher.
Ich möchte nochmal hier kurz einhaken und zwar konzidieren, es ist wichtig, der Teufel steckt im Detail, wir müssen über Einzeltechnologien reden, um sie bewerten zu können, aber es geht doch eigentlich um viel breitere Dinge, nämlich darum, wir brauchen, um Klimaschutz wirksam umsetzen zu können, neue Konzepte, neue Wertschöpfungsketten, vielleicht auch neue regionale Wirtschaftskreisläufe. Und dann ist es entscheidend, welche Technologie in welches Konzept am besten passt. Wenn ich zum Beispiel ein großes Industrieunternehmen in der Region am Ort habe, dann liegt es auf der Hand, industrielle Abwärmenutzungskonzepte zu entwickeln. Wenn ich ein Fernwärmenetz wie hier in Düsseldorf liegen habe, dann habe ich Infrastruktur, die ich nutzen kann. Und klar, die Technikpalette sollte da sein, aber man muss dann prüfen, was in welchem Kontext am besten einsetzbar ist. Ökobilanziell, wirtschaftlich, sozial. Und darum geht es eigentlich.
Aber ich wollte noch was dazu sagen. Der Wasserstoff wird auch über chemische Verfahren gewonnen und nicht zu wenig. Man hatte schon im vergangenen Jahrhundert, in den 20er Jahren, hatten schon Chemiefirmen Leitungen liegen mit Wasserstoff hier. Und das sind Unmengen, die da so produziert werden. Das ist nicht nur Elektrolyse. Das muss man wissen. Das ist jede Menge hier. Ne? Dann wollte ich dazu sagen, dann eventuell noch eine Sache hier, ein Brennstoffzellenauto, da wollte ich mal was erzählen. Vor 3 Jahren war ich auf Hannover Messe. Und da habe ich ein Brennstoffzellen, also Wasserstoffauto, gefahren. Zufällig Mercedes, aber jede andere Firma kann das auch hier. Ne? Jetzt muss man sich mal vorstellen, der Tank, einfach eine Rohre, 9 Liter Fassungsvermögen, der Druck über 700 Bar. Und eins kann ich ganz klar sagen, das weiß ich, Wasserstoff ist viel weniger gefährlich als ein Wasserstofftank. Viel weniger gefährlich als ein Dieseltank oder ein Benzintank. Absolut. Nämlich bevor solche Autos überhaupt zugelassen werden ja zigfach aber vor der Wand geknallt hier. Ne? Und dann merkt man, dann weiß man auch, dass das tatsächlich so ist hier. Ne? So, jetzt hatte dieses Auto hatte einen Aktionsradius hier, muss man sich mal vorstellen, von 400 Kilometer, und die hätten noch eine Röhre drunter bauen können. Das nur mal so nebenher, ein Brennstoffzellenauto, Wasserstoff hier. Danke für Ihre Zeit.
Ja, vielleicht, dann hake ich nochmal ein. Das ist eine Frage, Entschuldigung.
Also ich muss sagen, eine Zahl, die hat mich wirklich erschüttert, und zwar von dem wissenschaftlichen Beirat in der Vorbereitung auf die Konferenz in Kopenhagen. Das nämlich, was uns zusteht, diese Zahl, das Budget, das einem eigentlich unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten bis 2050 zusteht, von uns in den 10 Jahren, also bis jetzt, schon verbraucht ist. Und ich will vielleicht einfach ergänzen. Sie haben vorhin gesagt, Flugreisen und auch Militär wird immer rausgerechnet. Das wird gar nicht berücksichtigt in Berechnung. Aus dieser Zahl würde ich folgern, wann immer jemand mehr für sich beansprucht, als ihm unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten zusteht, muss er Gewalt anwenden. Und vielleicht ist diese Zahl der Schlüssel zum Verständnis für die Aufsteckung unserer Militärausgaben.
Genau, ich hätte auch eine Frage zu der Rolle von den Militärausgaben und dem CO2-Ausstoß des Militärs. Sind das Zahlen, die nicht öffentlich sind, oder fließen die nun nicht in diese Reporte rein?
Gute Frage. Es gibt schon Untersuchungen über das Militär global, das sind aber eher Abschätzungen. Ich habe noch nie irgendwelche Zahlen gesehen von den Emissionen in der Bundeswehr zum Beispiel. Wahrscheinlich wird da nichts veröffentlicht, aber man könnte es sicherlich abschätzen mit einigem Aufwand. Die Zahl der Fahrzeuge und sowas ist ja nicht geheim, und was sie so im Einzelnen verbrauchen, kann man auch rauskriegen. Das ist nicht so das Ding. Grundsätzlich wollte ich dazu sagen, dass das sicherlich ein wichtiger, was du gesagt hast, dass wichtig, sicher ein wichtiger Aspekt ist, dass unser System ist ohnehin auf Gewalt ausgerichtet, das heißt auf die bestehenden globalen Verhältnisse mit Gewalt aufrechtzuerhalten oder vorteilhaft für Deutschland zum Beispiel oder für die jeweilige imperialistische Macht zu gestalten, wird in den letzten jetzt 10, 15 Jahren ja auch relativ offen darüber gesprochen, dass Deutschlands Interessen am Hindukuschfeld verteidigt werden müssen oder dass Militär eingesetzt werden muss, um den Zugriff auf unsere Rohstoffe zu gewährleisten. Und im Hinblick auf die Klimakrise heißt das natürlich auch, wenn wir kurz vergegenwärtigen, was ich eingangs erzählt habe, was da so auf uns zukommen kann, mit dem Meeresspiegelanstieg, mit Hungerkatastrophen und so weiter, dass man mit aller Gewalt versuchen wird, die Folgen und die Opfer von Europa fernzuhalten. Und dass das war heute im Mittelmeer eigentlich erst der Anfang. Und dazu gehört dann natürlich eben auch, das Militär auszubauen und dann, also nur mal so als Beispiel, der arabische Frühling hatte ganz viel damit zu tun. Revolutionen sind immer komplexe Prozesse, aber die brauchen immer einen Trigger. Und er hatte ganz viel mit den Lebensmittelpreisen zu tun. Die sind 2007, 2008 auf dem Weltmarkt richtig explodiert, und das stieg natürlich in die Staaten durch. Das war im Zuge des allgemeinen Rohstoffbooms vor dem großen Crash 2007, 2008. Und das hat in den arabischen Ländern wirklich sozusagen, war das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. In Syrien kam dazu, dass es dort in den Jahren davor eine schwere Dürre gegeben hatte und dass sehr viele Menschen einfach von den Dörfern in die Städte gehen mussten, weil ihre Felder vertrocknet waren und ihre Lebensgrundlage flöten gegangen ist, aufgrund von Klimaveränderungen.
Gibt es noch weitere Fragen oder Diskussionsbeiträge? Bitte?
Ja, und zwar geht es um das Abkommen von Paris, weil da unter anderem China zum Beispiel und Indien zugesagt wurde, dass die ihre CO2-Produktion noch stark erhöhen dürfen. Und wir haben ja gesehen, wie gering der Pro-Kopf-Ausstoß teilweise ist, und alle Menschen wollen mehr Komfort und damit auch mehr CO2. Und dieser erhöhte Ausstoß, der ist wesentlich höher als das zum Beispiel, was die EG insgesamt wieder an CO2-Produktion vermindert.
Ja, Pariser Abkommen. oder Übereinkunft, nenne ich das immer, weil so ist die exakte Übersetzung von Agreement, und das ist nicht unbedingt eine Krötenkackerei von mir, sondern da hat Obama darauf bestanden, dass wirklich nur eine Übereinkunft abgeschlossen wird. Eine Übereinkunft ist im UN-Rahmen ein Vertrag mit besonders geringer Bindungskraft. Das ist gemacht worden, damit der US-Präsident das im Alleingang ratifizieren kann, weil er es nie durch sein Parlament bekommen hätte. Das funktioniert generell so, dass niemandem irgendwas vorgeschrieben wird, sondern man hat sich auf gemeinsame Ziele geeinigt, nämlich die Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten und möglichst und zu untersuchen, ob sie nicht sogar bei 1,5 Grad gestoppt werden muss. So, das ist das Ziel, und ansonsten geben alle Länder Selbstverpflichtungen ab, was sie denn zur Erreichung dieses Zieles machen werden, und diese Selbstverpflichtungen werden regelmäßig überprüft, und die Wissenschaftler sollen untersuchen, ob man mit diesen Selbstverpflichtungen denn überhaupt an das Ziel kommen kann. Da wird die erste Runde für nächstes Jahr auf der Klimakonferenz sein. Ansonsten ist es so, dass China hat in seiner Selbstverpflichtung zugesagt, seine Emission, den weiteren Anstieg seiner Emission bis 2030 zu Ende zu bringen, also praktisch den Höhepunkt 2030 zu erreichen. Höchstwahrscheinlich werden sie das deutlich früher schaffen. Es ist tatsächlich so, dass die chinesischen Emissionen Mitte des Jahrzehnts mehrere Jahre stagniert haben, leicht rückläufig waren und jetzt zuletzt erst wieder angezogen haben. Nun ist es so, in der UN-Klimaschutzrahmenkonvention, die 92 in Rio de Janeiro verabschiedet worden ist, steht das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung. Und gemeint ist damit, das ist immer noch gültig, war damit und ist damit, dass die Industrieländer eine besondere Verantwortung haben, nämlich voranzugehen, ihre Emissionen zu reduzieren, um den Entwicklungsländern Raum zu geben für ihre Entwicklung. Deshalb sollte eigentlich, war damals 92 verabredet worden, in einem ersten Schritt sollten Industrieländer ihre Emissionen bis zum Jahre 2000 auf das Niveau von 1990 zurückfahren. Das ist nur in einem Teil der Länder geschehen und dort eigentlich auch nur aus Versehen, nämlich in Osteuropa, und Kohl hat sich rechtzeitig die DDR dazu geholt, sodass es nicht so aufgefallen ist, dass in Westdeutschland tatsächlich kaum was gemacht wurde. Und Deutschland hat es tatsächlich geschafft, im Jahre 2000 unter in Emissionen von 1990 zu sein, aber das war eigentlich nur aufgrund des Kahlschlags in der DDR. So, das ist nicht... Das ist also nicht passiert, die Industrieländer haben größtenteils ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. Dann ist das Kyoto-Abkommen verabschiedet worden. Dort ist wiederum den Industrieländern vorgeschrieben worden, wie viel sie reduzieren sollen. Diesmal schon unter das Niveau von 1990. Einige Länder haben es gemacht, andere haben es nicht gemacht. Die USA hat überhaupt nicht ratifiziert. Japan, Kanada, Australien haben alle die Latte gerissen, die haben ihre Verpflichtung nicht erfüllt. So muss man das sehen. Und vor dem Hintergrund sagen, insbesondere Indien und China, das ist ein ganz alter Streitpunkt natürlich, was wollt ihr? Ich meine, wir sollen jetzt reduzieren, wir sind noch lange nicht bei dem, was ihr gemacht habt. Historisch gesehen seid ihr für das verantwortlich, was in der Atmosphäre ist, und wir sollen jetzt alle schön bitte am Hungertuch nagen, damit so. So funktioniert es natürlich nicht. Also man muss, wenn man Klimaschutz will, dann muss man hier anfangen. Anfangen. So. Weil das dieses Spiel, das so aufeinander gezeigt wird mit dem Finger, das erleben jetzt seit 30 Jahren. Und wir sind an der Situation, ich habe euch das gezeigt hier, wie schnell wir runter müssen. So. Wenn wir 1990 oder 1992 angefangen hätten, dann hätte man ein viel gemächlicheren Pfad nehmen können. Aber jetzt muss die Transformation tierisch schnell gelingen, um wirklich das Schlimmste zu verhindern.
Ja, vielleicht eine letzte Wortmeldung noch vor der Mittagspause?
Ja, eine Frage. Mikrofon in.
Ja.
Gut, mich hat erschreckt, wie Sie sagten, wir basieren alle auf Gewalt, indem wir uns nicht zu viele Flüchtlinge holen wollen. Erst vom Mittelmeer, dann wird es weitergehen. Ich meine, Irak und Syrien sind ja auch schon ein Stück weg von uns, also es werden andere auch noch kommen. Wie stellen Sie sich vor, dass man das ohne Gewalt machen könnte? Oder wie stellen Sie sich vor, wenn man nicht in der Türkei den Abschluss machte, sondern ja, sich daran noch die Grenzen setzte, also überall Grenzen setzte, wo Leute hinkommen wollen? Ohne Gewalt.
Ich hab was gegen Grenzen.
Ja,
also wenn man das wirklich verantwortungsvoll machen wollte, dann würde man erstens für eine vernünftige Integration hier sorgen, man würde für sichere Fluchtwege sorgen, man würde den Menschen die Möglichkeit geben, direkt aus der Türkei oder aus Syrien so herzukommen, ohne halt, oder Libyen, ohne die gefährlichen Wege nehmen zu müssen. Und wenn man der Meinung ist, dass Deutschland nicht so viel aufnehmen kann, dann muss man vielleicht richtig viel Geld in die Hand nehmen und ein paar Länder finden, die viel Platz haben und sagen, okay, dann bauen wir hier jetzt mal eine neue Stadt für Flüchtlinge. Also eine richtige Stadt, kein Zeltlager, eine Stadt. So. Und dann müsste eben mal 10 Milliarden oder 20 Milliarden in die Hand genommen werden oder auch 50 Milliarden. Es ist ein Klacks. Also ich meine, allein an den Klimafolgenschäden, das ist in der Höhe von 50, 60 Milliarden US-Dollar im Jahr, schon jetzt. Und es fängt gerade erst an mit dem Klimawandel. Und verantwortlich dafür ist eben nicht China, sondern es sind die deutschen historischen Emissionen, die US-amerikanischen, die russischen. Und die britischen. Aber Deutschland ist wirklich ganz vorne. So. Und in einem 40 Milliarden Euro, das ist noch nicht mal der Rüstungsetat. So. Das könnte man machen, wenn man einen wirklichen verantwortlichen Umgang mit Menschen pflegen würde.
Ja, vielen Dank. Wir haben am Nachmittag noch Zeit, weiter zu diskutieren. Die letzte Frage ist natürlich ein Riesenfass. Vielen Dank, Wolfgang Pomrehn, also für deinen engagierten Vortrag für die Diskussion. Der Wolfgang ist auch am Nachmittag noch da, also steht er auch für Fragen zur Verfügung.